Eine neue Folge vom Fitmacher Podcast. Ich bin Joris und heute wirklich sehr gespannt, denn Thomas Baschab ist mein Gast, Mentaltrainer. Hallo.
Hallo.
Und es geht um mentale Stärke heute, wie man sie im Alltag für sich nutzen kann, wie wichtig die vor allem auch ist. Und du hast auch konkrete Tipps später noch. Und da muss ich sagen, mental, ja, bestimmt noch Ausbaupotenzial bei mir und bei vielen Hörern vielleicht auch. Denn ich glaube, das wissen viele gar nicht, wie viel man mit mentaler Stärke erreichen kann, oder?
Genau, also das Thema ist schon natürlich jetzt einige Jahrzehnte alt, aber eigentlich erst in den letzten Jahren ist es ganz besonders interessant geworden. Man hört überall den Begriff Mentalität. Im Sport gibt es kaum noch eine Veranstaltung, wo das nicht genannt wird. Die mentale Verfassung spielt eine außerordentlich große Rolle dabei, wie kann man sein eigenes Potenzial ausschöpfen? Und da Sportler natürlich grundlegend versuchen, ihr Potenzial so weit wie möglich auszuschöpfen und davon natürlich auch ihr Erfolg abhängig ist, ist das gerade im Sport inzwischen schon sehr, sehr weit verbreitet. Allerdings über den Sport hinaus in den anderen Bereichen, Privatleben, Berufsleben, Gesundheitswesen, da ist noch viel Platz.
Ach, da geht noch was.
Da geht noch was.
Ist ja für dich gut als Mentaltrainer.
Genau.
Das ist ja dein Job. Du reist auch durch Deutschland, gibst Vorträge.
Genau.
Im Detail, die ganzen Fragen besprechen wir alles gleich hier im Fitmacher-Podcast. Hier ist das Fitmacher-Update mit den neuesten Nachrichten aus den Bereichen Ernährung, Sport und Gesundheit. Im Büro und zu Hause ist es ja in der dunklen Jahreszeit auf jeden Fall gemütlich, aber nur noch rumgammeln und das bei stickiger Heizungsluft, das macht auf jeden Fall auf Dauer nicht glücklich. Deshalb Schweinhund überwinden und raus eine Runde spazieren gehen oder joggen, das empfehlen Ärzte. Diese Tipps, die helfen beim Outdoor-Sport in der kalten Jahreszeit. Einmal ganz wichtig, gut warm machen und dehnen, da der Körper bei Kälte erstmal in Schwung kommen muss. Am besten außerdem dann durch die Nase atmen, wenn ihr loslauft, das ist nämlich besser für die Schleimhäute. Die beste Kleidung ist übrigens der Zwiebellook, also Funktionsshirt, damit die Nässe abtransportiert werden kann, darüber ein Fleece-Shirt und eine dünne Jacke. Wenn man beim Loslaufen noch leicht friert, ist es perfekt, sagen Ärzte. Nach dem Sport dann schnell ins Warme, weil kalter Schweiß zu einer Erkältung führen kann. Und grundsätzlich gilt, bis minus 5 Grad so ungefähr ist eine Runde Joggen auf jeden Fall kein Problem. Ab minus 10 Grad ungefähr, ja, dann doch besser auf Indoor-Sport umsteigen. Welche Eigenschaften hat die perfekte Ernährung? Na, sie ist gesund und schützt im Idealfall auch noch das Klima. Wie das funktioniert, das hat eine internationale Forscherkommission jetzt überprüft und ein paar praktische Tipps veröffentlicht. Zum Beispiel sollten wir alle deutlich mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse auf den Speiseplan packen. Das macht ja auch satt und reduziert den Fleischkonsum. Die ideale Zufuhr von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen erreicht man, wenn der Speiseplan zur Hälfte aus Obst und Gemüse besteht. Die andere Hälfte, die sollte zu einem Drittel aus Vollkornprodukten und anderen naturbelassenen Kohlenhydraten bestehen, zu einem weiteren Drittel aus pflanzlichem Eiweiß, eben Hülsenfrüchten, Nüssen und zu einem letzten Drittel aus ungesättigten pflanzlichen Ölen, tierischen Eiweißen und Milchprodukten. Ja, ich weiß, das klingt alles ein bisschen kompliziert, aber zumindest mal drüber nachdenken, was man so jeden Tag da in sich reinfuttert, das habe ich mir auch vorgenommen. Diabetes hat sich in Deutschland zu einer echten Volkskrankheit entwickelt. Jeder kennt mindestens einen Betroffenen, glaube ich, oder ist vielleicht sogar selbst zuckerkrank. Die Deutsche Diabetesgesellschaft hat deshalb jetzt einen neuen Leitfaden herausgegeben, was Diabetiker beim Autofahren zum Beispiel beachten sollten, um sich und andere nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Wer zur Unterzuckerung neigt, der sollte zum Beispiel am besten vor dem Fahrtantritt einmal kurz den Zuckerwert messen und auf langen Fahrten alle 3 Stunden nochmal nachmessen. Denn Zuckermangel beeinträchtigt Aufmerksamkeit und Sehvermögen. Auch ein guter Tipp, immer eine Portion Traubenzucker oder Fruchtsäfte mit ins Auto nehmen. Die ganzen Tipps gesammelt findest du auf der Webseite der Deutschen Diabetesgesellschaft. Der Fitmacher-Podcast heute mit extrem mentaler Stärke, die wir übertragen wollen. Hoffentlich durch die Kopfhörer direkt zu euch, auch ins Ohr und in den Kopf. Mentaltrainer Thomas Baschab ist da. Und sag mal, Mentaltrainer, ist das überhaupt ein seriöser Job? Oder kann man sich da auch durch viel Reden viel verdienen, mal frech gefragt?
Ja, ich würde sagen beides.
Okay.
Es gibt noch keine offizielle Ausbildung zu Mentaltrainer, die, sagen wir mal, komplett wissenschaftlich getragen würde oder universitär wäre. Aber es gibt natürlich Ausbildungen zum Mentalcoach. Ich selber biete eine solche an, zusammen mit meiner Frau, und das schon seit etlichen Jahren. Ich bin ja auch sowas wie das Urgestein der deutschen Mentaltrainer seit inzwischen 32 Jahren. Aber das Thema ist natürlich ein Zukunftsthema, und ich gehe ganz sicher davon aus, dass gerade auch in den nächsten Jahren es eine universitäre Ausbildung zu dem Thema gibt, auch vielleicht angedockt an andere Berufe wie zum Beispiel Psychologie, wie zum Beispiel Medizin, wo es wahnsinnig notwendig wäre, oder eben auch andere Bereiche, wo es einfach dazu passt, im BWL-Bereich, im Wirtschaftsbereich, also überall spielt der mentale Bereich eine Rolle, und es ist eine Geschichte, die nicht mehr aufzuhalten ist.
Und du betreust ja auch Sportler, die man kennt, Matthias Ginter zum Beispiel, Fußballnationalspieler, oder ja, Thomas Eisenbichler, auch den kennt man vom Skispringen aus dem Fernsehen, ne? Das ist ja mal ganz schön, wenn man das da sehen kann, wo natürlich die mentale Stärke eine extrem wichtige Rolle spielt. Wie sieht so deine alltägliche Arbeit aus? Kommen dann Menschen zu dir und sagen, hier, mental, ich habe da immer wieder Probleme, mich zu fokussieren vielleicht auch oder an mich zu glauben, gib mir Tipps, oder was ist so die alltägliche Jobbeschreibung?
Also wenn man jetzt mal vom Sport ausgeht, dann gibt es zwei Grundlagen dafür. Die eine ist die, dass die Leute sich in Not befinden, gerade im Sport, ja, dass sie ihre Leistung nicht abrufen können, dass beispielsweise eine Fußballmannschaft in Abstiegsgefahr ist. Also meistens kommen Leute aus dem Sport zu mir, wenn es ihnen nicht besonders gut geht, weil sie dann auch nicht wirklich die Ansätze haben, außer dem normalen Training, was kann ich ändern, um dann tatsächlich das Beste möglich zu machen. Es gibt aber auch den zweiten Ansatz, dass Leute sagen, ich bin eigentlich schon vorne mit dabei, aber ich möchte gerne alles ausschöpfen, um das Bestmögliche aus meinen Möglichkeiten zu machen.
Und da sind wir, glaube ich, bei einem Punkt, das kennen auch viele Hobbysportler. Ich kenne es vom Tennis zum Beispiel oder manchmal auch beim Golfen. Da weiß man eigentlich, der nächste Schlag, der muss sitzen, und eigentlich technisch kann ich es auch. Ja. So, und dann kommt der Ball, beim Tennis zum Beispiel, und man ballert ihn, oder ich habe ihn dann schon oft einfach ins Netz geballert, weil irgendwie das Mentale in dem Moment nicht da war. Da ist dann die Aufregung zum Beispiel, der Gegner läuft so, dass es einen irritiert. Dabei kann man doch mit mentaler Stärke in dem Moment einfacher die richtige Entscheidung treffen, oder?
Also ich glaube nicht, dass mentale Stärke dann hilft, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern vielmehr hilft es, in der generell richtigen Verfassung zu sein, um das Ding halt dahin zu schlagen, wo man es gerne hinhaben möchte. Ja, ja. Aber es stehen ein paar Dinge im Weg. Das meiste, was im Weg steht, oder das, was vordergründig im Weg steht, ist in der Regel der Druck. Genau. Das ist ein Thema, das heute im Sport eine unglaublich große Rolle spielt. Wir haben Druck, wir haben Erfolgsdruck, wir haben Leistungsdruck. Ich will es jetzt ganz unbedingt ganz besonders gut machen.
Eben, man macht sich auch selbst den Druck, ne?
Genau.
Das kommt ja dazu. Ja.
Es ist in der Fußball-Bundesliga kommt der Druck aus allen Richtungen. Mhm. Der kommt über die Presse, der kommt über den Verein, über den Trainer und natürlich der, den man sich selber macht. Also Druck ist im Sport sicherlich das Kernthema. Und Druck ist eigentlich nichts anderes als Angst.
Ja, ja.
Und Angst hat die Eigenschaft zu lähmen. Ja, also wenn man mit Angst oder mit Druck agiert, dann ist man so ein bisschen wie in einer Zwangsjacke. Mhm. Man ist nicht frei, das wäre das Gegenteil. So, und frei agieren kann man wirklich nur dann, wenn der Druck nicht mehr spürbar ist.
Und da gibt es Tricks,
dass man genau das schafft? Tricks, okay. Sondern da gibt es eine grundlegende Einstellung dazu. Also generell kann man schon mal mentales Training unterscheiden. Es gibt zwei Bereiche. Einmal geht es immer um die Einstellung, und es geht natürlich auch um Techniken und Methoden. Aber in dem Fall ist zunächst einmal die Einstellung besonders wichtig. Wenn ich etwas tue, nur um ein Ziel zu erreichen, also um den Erfolg zu haben, um das Resultat zu erzielen, dann entsteht Druck. Wenn ich aber etwas tue, einfach nur, weil ich es wahnsinnig gerne tue, weil ich es liebe, das zu tun, dann ist der Druck geringer. Das heißt, die Ziele, die man hat, die stehen eigentlich im Weg. Bekannt ist der Satz, der Weg ist das Ziel, aber viel wichtiger ist eigentlich der Satz, das Ziel ist im Weg.
So, aber mal andersrum gefragt, wenn man gar keine Ziele mehr für sich im Kopf hat, also in dem Moment die Hürden sich nimmt, macht es dann noch Spaß?
Na klar, dann macht man es ja aus dem richtigen Grund.
Nämlich?
Weil es Spaß macht.
Einfach nur noch aus, das ist möglich.
Das ist das Beste, was man machen kann. Ja?
Ja.
Ich habe kürzlich einen, sagen wir mal, Amateur-Tennisspieler gecoacht. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, er hat keinen Spaß mehr am Tennis. Immer dann, wenn es wichtig wird, dann zittert ihm die Hand. Er ist blockiert, er ist verkrampft. Wenn es unwichtig ist im Training, wenn es um nichts geht, spielt er großartig, aber sobald irgendwie die Punkte gezählt werden und irgendwas davon abhängt, sei es auch nur ein Amateurspiel, schon ist alles wieder weg.
Und ich glaube, das kann jeder auch Hobbysportler nachvollziehen, genau diesen Druck.
Ganz genau.
Ja, ja.
Nicht nur die Hobbyspieler, sondern auch die Profis. Auch die Profis. Denen ist es im Prinzip genau das Gleiche.
Ja.
Es ist generell das Gleiche. Und dann habe ich zu ihm gesagt, warum spielst du eigentlich Tennis? Und dann fragt er mich, wie, warum? Ja, und dann sage ich, ja, warum spielst du Tennis? Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich, weil es mir Spaß macht. Und dann habe ich gefragt, warum eigentlich? Ja, jetzt spiele ich irgendwie mehr, um zu gewinnen. Ja, das Gewinnen und Verlieren steht extrem im Vordergrund. Und dann sage ich, siehst du, das ist genau dein Problem.
Aber er hat ja auch finanzielle Drucksituationen im Hintergrund,
oder? Der jetzt nicht, das ist ein Amateurspieler.
Gut, aber ein Profi theoretisch.
Ist genau das Gleiche.
Ja.
Wenn der finanzielle Hintergrund, der macht ja unter Umständen den Druck. Man bekommt eine Menge Geld und denkt, das muss ich jetzt irgendwie rechtfertigen. Ich muss das irgendwie klarstellen, dass ich dieses Geld auch wert bin.
Und auch weiterhin verdienen will.
Und weiterhin verdienen will.
Ja.
Aber das ist ja eben das Paradoxe an dieser Geschichte. Je mehr ich das dann will, umso schwieriger wird's.
So, und was sagst du diesen Menschen? Also klar, den Druck nehmen, kann man sich vornehmen?
Nein,
nee?
Kann man nicht. Ich frage diese Menschen, warum machst du das? Und wenn er mir dann irgendetwas anderes sagt, als ich mache es, weil ich es liebe, weil ich es gerne tue, dann ist genau das das Problem. Weil wenn ich es tue, um Ergebnisse zu erzielen, dann wird's nichts. Ich kann ein Beispiel dazu erzählen. Einer meiner Klienten ist der Biathlet Simon Schemp. Vor 2,5 Jahren angetreten in Hochfilzen bei den Biathlon-Weltmeisterschaften. Erster Wettbewerb war die Mixstaffel. 2 Männlein, 2 Weiblein rennen um die Wette auf Skiern, schießen ein bisschen zwischendurch. Das Spiel ist bekannt. Und er ist in dieser Mixstaffel gestartet und als Schlussläufer hat er die deutsche Mannschaft zum Sieg geführt. Sie wurden Weltmeister, alles war gut. Es war die 8. Medaille. Die er bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen hat. Aber alle 8 Medaillen in einer Staffel. Er hat noch nie eine Einzelmedaille gewonnen. Ja, und dann ging es natürlich los. Alle Leute, die ihn getroffen haben, Simon, wird das noch was mit der Einzelmedaille? Oder auch freundlicher Simon, das wird schon noch was mit der Einzelmedaille. Oder in jedem Interview, es ging um die Einzelmedaille. Und dann kam der erste Wettbewerb und er wurde 8. Ein bisschen weg von der Einzelmedaille. Im 2. Wettbewerb wurde er 9. Und im 3. Wettbewerb 12. Und dann habe ich vor dem letzten Wettbewerb, das ist der Massenstart, das ist immer der abschließende Höhepunkt einer Biathlon-Meisterschaft, sowohl Weltmeisterschaften als auch Olympische Spiele. Vor dem letzten Wettbewerb, also diesem Massenstart, habe ich ihm eine SMS geschrieben. Und diese SMS hatte genau diesen Inhalt. Ich habe ihn gefragt, Simon, warum machst du Biathlon? Und ich habe ihm die Antwort hinterhergegeben, ja wegen dieser Drecksmedaille halt. Aber deswegen macht man nicht Biathlon. Deswegen macht man Biathlon oder deswegen sollte man es machen, weil man es liebt. Und ich habe dann ihm gesagt, du machst das jetzt seit 20 Jahren mit Liebe und Freude und jetzt nur noch wegen der blöden Medaille. Hör auf damit, vergiss das Resultat, vergiss das Ergebnis, vergiss die Medaille. Mach es wieder aus dem richtigen Grund, weil du es liebst. Du könntest es auch noch aus Dankbarkeit machen. Weil diesem Sport verdankst du natürlich eine Menge. Deine Existenz, dein Vermögen, dein Haus, deine Freundin, die ist auch Biathletin und letzten Endes auch deine Persönlichkeit verdankst du diesem Sport. Mach es aus Dankbarkeit, aber mach es in erster Linie aus Liebe. Und er schreibt mir, jedes Mal, wenn ich diese SMS lese, ich habe es jetzt 3-mal gelesen, kriege ich ein Lächeln ins Gesicht. Morgen früh vorm Rennen lese ich sie noch 3-mal. Am nächsten Tag ist der Simon das beste Rennen seines Lebens gelaufen. Er hat die gesamte Weltelite paniert und wurde mit überragendem Vorsprung Weltmeister. Krass. Wenn du ihn jemals triffst, du darfst ihn fragen, er hat mir das gestattet, das so weiterzugeben. Wäre er an diesem Tag gelaufen, um eine Medaille zu gewinnen, er hätte keine gewonnen.
Und wie können wir alle das in unser Alltagsleben übertragen? Nehmen wir vielleicht mal den Berufstätigen, sagen wir mal Mitte 30, Anfang 40, er will noch was erreichen in der Karriere. Es gibt aber auch Mitbewerber zum Beispiel, eigentlich einen ständigen Wettbewerb, eine Drucksituation. Da wird zu Hause mal gefragt, hier, was ist denn mal mit der Gehaltserhöhung, wir wollen noch ein Haus bauen zum Beispiel. Wie kann der diese Tricks auch für sich anwenden?
Also erstmal würde ich mich gerne von dem Begriff Trick lösen, weil das ist kein Trick, das ist einfach die richtige Einstellung dazu.
Okay.
Und das ist die richtige Einstellung nicht nur im Sport, sondern überall und immer. Egal, was du tust, wenn du es tust, nur um Geld zu verdienen, solltest du es wieder lassen. Was auch immer du tust beruflich, du solltest es wirklich gerne machen. Du solltest es lieben. Weil in dem Moment, wo du es liebst, hast du eine komplett andere Energie. Nimm mal an, du kommst in einen Laden und du willst dir eine Hose kaufen. Und du triffst einen Hosenverkäufer, der will dir eine Hose verkaufen, in der du richtig, richtig gut aussiehst und die dir richtig bequem ist. Der will dir deine zukünftige Lieblingshose verkaufen. Oder du kommst in einen Laden und du triffst einen Hosenverkäufer, der hat nur ein Interesse, der will dir eine Hose verkaufen, weil er daran 35 Euro verdient. Meine erste Frage, wie lange brauchst du, um zu erkennen, welchen von beiden du erwischt hast?
Ich glaube, man merkt das sehr schnell. Wahrscheinlich schon beim Reinkommen, mit dem ersten Blick wahrscheinlich schon, wie er agiert.
Sekunden.
Ja. Ja.
Wenn du länger als eine Minute brauchst, musst du dich mal mit deiner Intuition beschäftigen. Die funktioniert dann nämlich nicht mehr.
Stimmt.
So. Ja. Frage, wenn du dir dann irgendwann wieder mal eine Hose kaufen willst, zu wem wirst du gehen? Du wirst zum Hosenverkäufer 1 gehen. Mhm. Wenn du irgendeinem Menschen empfehlen möchtest, wo man sich eine tolle Hose kaufen kann, du schickst ihn zum Hosenverkäufer 1. Warum? Weil wir alle miteinander schon längst die Schnauze voll haben von Hosenverkäufern 2. Die sind nämlich ein richtiges Drama auf dieser Welt. Leute, die etwas tun, nur um Geld zu verdienen, ohne wirklich Spaß und Freude daran zu haben, ohne sich mit der Sache wirklich zutiefst zu identifizieren.
Und es gibt da sehr viele von. Es gibt ja immer wieder Statistiken, wie viele innerlich schon gekündigt haben. Das sind ja genau diese Menschen, die du damit ansprichst.
Ganz genau.
Das heißt ja im Umkehrschluss auch, entweder man ändert etwas an seinem Mindsetting so ein bisschen oder man ändert sogar den Job, oder?
Natürlich. Das sind genau die zwei Möglichkeiten. Ändere entweder deine Situation oder ändere deine Einstellung zu der Situation. Das sind exakt die zwei Möglichkeiten. Und eins ist klar. Nehmen wir mal an, du machst das, was du tust, wirklich aus Liebe. Was ist die Folge davon? Du erzeugst das Gegenteil von dem, was unser Hosenverkäufer 2 erzeugt. Der erzeugt nämlich Druck. Der Druck, den spürt er selber.
Mhm.
Aber den spürt natürlich auch sein Kunde.
Ja, ja.
Der spürt, hier ist nichts richtig.
Die nonverbale Kommunikation,
ganz genau.
In der Uni gelernt.
Da spielen unglaublich viele Dinge hinein.
Ja, ja.
Wie heißt aber das physikalische Gegenteil von Druck? Das heißt Sog. Was erzeugt denn Sog? Sog erzeugt, wenn jemand etwas tut, einfach nur, weil er es liebt. Da gehen wir gerne hin. Ob du irgendetwas kaufst oder irgendein Geschäft mit irgendjemandem machst, du möchtest es immer machen mit Leuten, die das, was sie da tun, wirklich lieben. Und nicht die das tun, nur um dir eben die 35 Euro aus der Tasche zu ziehen. Das mögen wir eigentlich alle gar nicht.
Ich glaube, das ist genau die Einstellung, die jeder von uns gerne hätte. Deswegen
genau.
Gleich im zweiten Teil des Interviews besprechen wir vielleicht mal konkrete Tipps. Es gibt ja auch Übungen zum Beispiel. Tricks sagen wir jetzt nicht mehr, aber Übungen vielleicht, wie man genau diese Einstellung für sich übernehmen kann.
Zum
das
Beispiel,
gleich hier im Fitmacher-Podcast der Heimatkrankenkasse. Gute Nachrichten für alle Versicherten der Heimatkrankenkasse. Es gibt nämlich neue Leistungen und Prämien ab 2020. Hier die Infos. Für die professionelle Zahnreinigung gibt es ab dem kommenden Jahr jährlich 80 Euro Zuschuss, also doppelt so viel wie bisher. Das sorgt auch direkt mal für das erste Strahlen im Gesicht, ne? Außerdem werden zusätzliche Schutzimpfungen ab 2020 jährlich mit bis zu 300 Euro bezuschusst, zum Beispiel die Reiseschutzimpfung, damit alle fit durch die schönsten Tage des Jahres kommen. Das Bonusprogramm, das wurde auch angepasst. 2 erfüllte Gesundheitsmaßnahmen, die reichen schon aus für die erste Prämienstufe, die liegt bei 40 Euro. Wer noch mehr für seine Gesundheit tut, kann sogar auf 150 Euro pro Jahr kommen. Ach, und wer noch nicht Mitglied ist bei der Heimatkrankenkasse, einfach wechseln. Das geht mit einer Frist von 2 Monaten. Das Serviceteam der Heimatkrankenkasse hilft euch gerne weiter bei allen Fragen. Falls ihr schon Mitglied seid und andere werben wollt, ist auch super. Dafür gibt es als Belohnung nämlich 25 Euro Prämie. Alle Infos zu den neuen Leistungen findet ihr auf der Homepage der Heimatkrankenkasse. Den Link habe ich euch auch in die Episodenbeschreibung dieser Fitmacher-Episode gestellt. es kommt auf die Einstellung an. Die innere Einstellung, einfach auch ja, die mentale Verfasstheit vielleicht, wie man im Alltag Dinge angeht und vor allem erfolgreich umsetzt. Das sagt Thomas Baschab, er ist Mentaltrainer und heute Gast hier im Fitmacher-Podcast. Ja, ein sehr spannendes Gespräch. Du arbeitest mit vielen Menschen, von Profisportlern bis Normalos, so wie ich es ja auch bin, und mir denke, okay, der Mentaltrainer, der könnte mir weiterhelfen. Welche Veränderung bemerkst du bei Menschen, mit denen du arbeitest? Du gibst denen ja Tipps mit auf den Weg, Übungen vielleicht. Wie verändern sich diese Menschen dann?
Also jede Veränderung beginnt natürlich mit dem Bewusstsein. Dir musst du erstmal bewusst werden, wie funktionieren diese Dinge? Wie funktioniert man selber? Ja? Was sind die Mechanismen, die sich dahinter verbergen? Wenn dir bewusst ist, wo deine Situation ist und wo auch deine Problematik liegt, dann hast du erstmal den Ansatz, irgendetwas in deinem Leben zu verändern. Ja, das ist immer so dieser Schritt. Mir muss klar sein, was sind die Mechanismen, die mich durchs Leben steuern. Und das ist auch das Erste, was ich den Leuten vermittle. Ich lasse sie erleben, wie bestimmte Mechanismen auf sie wirken. Dazu muss man ein paar Grundlagen kennen. Die erste Grundlage ist die, dass zum Beispiel, wenn ich mir ein Bild vorstelle, eine Visualisierung mache, was immer noch ein wichtiger Teil ist von mentalem Training. Es ist bei weitem nicht alles, aber es ist wichtig. Mhm. Wenn ich mir ein Bild vorstelle, dann geht dieses Bild von meinem Bewusstsein, also vom bewussten Gehirn, da produziere ich das Bild, ins Unterbewusstsein. Und immer, wenn ich mir so ein Bild vorstelle und das dann auf diesem Weg ins Unterbewusstsein kommt, dann versucht das Unterbewusstsein, dieses Bild zu verwirklichen. Das ist ein grundlegender Steuermechanismus. Also ist es ganz wichtig, welche Bilder gebe ich mir in mein System. Stellvertretend für Bilder kann man natürlich auch Worte nehmen. Worte werden letzten Endes auch, die werden über das Ohr ins Gehirn transportiert und dort in Bilder verwandelt. Das Prinzip ist das gleiche. So, und aber was machen viele Leute? Viele Leute laufen durch die Welt und sagen den ganzen Tag Sachen wie, also das ist wieder blöd gelaufen und in der Firma, da haben wir gerade alle möglichen Probleme und privat ist auch nicht super. Das heißt, sie laden ihr System mit negativen Gedanken auf.
Da hat jeder, glaube ich, der es gerade hört, 1000 Beispiele im Kopf.
Ja. Es geht jetzt nicht darum, das komplett loszuwerden, aber man muss grundlegend verstehen, was macht das mit mir? Immer wenn ich etwas denke, wenn ich einen Gedanken im Kopf habe, und das ist jetzt einfach so die wichtige theoretische Hintergrundinformation, wenn ich einen Gedanken im Kopf habe, der erzeugt eine Energie, also regelrecht Strom, Elektrizität. Das kann man mit einem EEG, das ist das Elektroenzephalogramm, da werden elektrische Impulse des Gehirns oder Aktivitäten des Gehirns gemessen. So, und wenn ich jetzt diese Impulse, die verwandeln sich also in Strom, in Elektrizität, und das ist nichts anderes als eine Schwingungsfrequenz. Und diese Schwingungsfrequenz überträgt sich dann auf den ganzen Körper. Das ganze System leidet darunter. Wenn ich also jetzt negative Gedanken von morgens bis abends transportiere, ja, ich meine, geh mal hier in Deutschland durch eine Fußgängerzone, meinetwegen ja, hier in Bielefeld. Ja.
Die meisten gucken traurig, ja, wenn man ehrlich ist.
Und schaust den Leuten ins Gesicht, ja, ja, da denkst du, du lebst hier in einem Land, in dem jeder dreimal täglich geprügelt wird.
Ja. Ja.
Und das hier sozusagen mitten im Schlaraffenland. Ja, weil wo ist das Schlaraffenland? Natürlich hier, wenn es nicht hier ist, wo soll es denn sonst sein? Aber die Leute, die sehen nicht so aus. Warum sehen sie nicht so aus? Weil sie halt unglaublich viel negative Gedanken in sich tragen. Das sind viele Kleinigkeiten. Also es ist die Summe von Kleinigkeiten, die das letzten Endes ausmacht. Und die wiederum erzeugen eine bestimmte Energie in uns. Und wenn die negativ ist, wird das ganze System davon erfasst und das gesamte Energiesystem sinkt ab.
Da frage ich jetzt mal nach. Ich habe auch immer lange gedacht, ich bin Optimist. Mhm. So, und dann ist man aber gerade so im beruflichen Alltag oft von Leuten umgeben, die vielleicht Realisten, vielleicht sogar Pessimisten sind.
Mhm. Einfach nur schlecht drauf sind.
Ja, genau, ja, so kann man es auch sagen, ja. Und dann ist man, glaube ich, als Optimist oft der etwas Dümmliche, der ja alles mal so positiv sieht, mhm, weil man in dem Moment als Optimist ja auch gerne mal alleine dasteht, oder?
Das aber kann schon mal sein. Ja?
Was sagst du solchen Menschen?
Also erstmal glaube ich, das Ziel sollte sein, dass es sehr viel mehr Menschen gibt, die positive Gedanken tragen. Ja. Es muss jetzt nicht gleich der pure Optimismus sein, dass man immer alles in der besten Art und Weise erwartet. Aber grundsätzlich sollten die Leute darüber Bescheid wissen, wenn ich einen negativen Gedanken in mir trage, setzt es sofort mein gesamtes Energiesystem nach unten. wenn wir uns mal anschauen, das Krankheitsbild, was in Deutschland sich am stärksten entwickelt, also nicht am positivsten, sondern am stärksten, am häufigsten entwickelt, ist tatsächlich Burnout.
Ja.
Und ich glaube, es gibt ein hochgradiges Missverständnis zu dem Thema Burnout. Die Leute glauben, Burnout entsteht, weil wir überfordert sind mit all unseren Aufgaben und Aktivitäten. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wir können ganz viel leisten. Denken wir nur mal an unsere Hobbys, die Dinge, die uns wahnsinnig Spaß machen. Da können wir unglaublich viel leisten. Oder nehmen wir an, du baust dir ein Haus. Ja, etwas, was dir persönlich wahnsinnig wichtig ist. Da kommst du von der Arbeit nach Hause und dann geht's erst richtig los. Dann ballerst du noch 8 Stunden ab, ohne mit der Wimper zu zucken. Das heißt, du gehst in Bereiche der Leistungsfähigkeit, ja, wo, wenn dein Arbeitgeber dir das abverlangt, du ihn verklagst wegen Verletzung der Menschenrechte. So ungefähr.
Ja.
So, das heißt, wir können wahnsinnig viel leisten. Aber stell dir vor, wir tun den ganzen Tag Dinge, die unser Energiesystem herabsetzen. Also sozusagen negative Gedanken, die das Energiesystem herabsetzen, dann ist es natürlich logisch, dass dann anspruchsvolle Aufgaben uns überfordern. Aber nicht, weil die Aufgabe zu anspruchsvoll ist oder zu viel wären, sondern weil unser Energiesystem zu schwach dafür ist. Weil wir zu viel tun, was uns Energie raubt. Im anderen Fall ist es natürlich so, dass positive Gedanken erzeugen ebenfalls Elektrizität, physikalische Einheit im Körper, Schwingungsfrequenz, aber sie stimulieren den Körper. Sie stimulieren das System, sie stimulieren meine Grundenergie in ganz erheblicher Weise. Tue ich also das, wird meine gesamte Situation sich verändern. Und jetzt nehme ich an, deine nächste Frage wäre, wie macht man denn das?
Wie macht man denn das?
Genau.
Wäre tatsächlich die nächste gewesen.
Ja. Die Frage stellt sich natürlich, die liegt ja dann auf der Hand.
Sagen wir im Alltag. Also viele kennen das ja, Situationen. Ja. Großraumbüro ist ja leider sehr verbreitet mittlerweile. Ja. Alle gucken, so Mund ist ein Strich, alle sind eher so schlecht drauf, wenn überhaupt irgendwie drauf.
Genau.
So, und dann
muss man natürlich sich schon mal gleich die Frage stellen, ob das das ist, was ich wirklich gerne mache und liebe.
Okay,
Großraumbüro, um mich geklimper, geklapper. Ist der Beruf, den ich da gerade ausübe, ist das genau das, was ich wirklich wahnsinnig gerne tue, was ich liebe? Oder mache ich es nur, um die nötige Kohle nach Hause zu schleppen?
Sagen wir so, die Kollegen sind nett. Man ist ja eigentlich auch ganz gerne da und ist es so gewohnt. Nehmen wir es mal so.
Man hat sich dran gewöhnt, meinst du?
Der typisch Deutsche vielleicht in dem Moment. Und dann gibt es, sagst du, Übungen, die man schnell mal durchführen kann im Büro, ja, wo man dann schnell mental stärker wird.
Das gibt es natürlich auch. Aber ich würde lieber noch mal einen kleinen Schritt zurück zur Grundeinstellung machen. Ich habe dir gerade erzählt, dass positive Gedanken eine ganze Menge mit deinem Körper machen. Übrigens, davon hängt auch Gesundheit in extremem Maße ab.
Ja.
Also Menschen, die gerne über Krankheiten reden und sich gerne über viele Dinge des Lebens beschweren, das sind nicht die, die, sagen wir mal, wie's blühende Leben daherkommen. Das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen.
Ja, die sind im Zweifel eine Nuance grauer im Gesicht.
So sieht's auch aus.
Ja.
Das heißt, die Gedankenwelt ist natürlich dafür auch verantwortlich, wie ich daherkomme, wie ich mich natürlich selber fühle, wie ich ausstrahle auf andere und natürlich, wie mein Körper das annimmt. Mein Körper mag einfach positive Energien lieber als negative. Das ist, glaube ich, muss man nicht viel drum erzählen. Und deswegen könnte man jetzt zum Beispiel folgende Übung machen. Dass man abends, irgendwann im Laufe des Abends, nimmt man sich mal 2 Minuten Zeit. Und man stellt sich die Frage, wofür bin ich dankbar, was heute gewesen ist?
Und da wird jeder Punkte haben.
Da hat jeder eine ganze Menge Punkte.
Ja, klar.
Du findest, vor allem, je mehr du das machst und je öfter du das machst, wirst du anfangen, auch die Kleinigkeiten zu berücksichtigen. So wie man sich die Lebensqualität nehmen kann über Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Blödmann da drüben und das schon wieder und in der Firma und zu Hause, so wie man sich das nehmen kann, kann man sich das natürlich auch in positiver Weise, kann man sich die Lebensqualität wieder geben. Das heißt, wenn du dich abends hinsetzt, 2 Minuten und dir die Frage stellst, wofür bin ich dankbar, wird irgendwann der Fokus auch auf die Kleinigkeiten gehen.
Und das geht doch theoretisch auch bei der Arbeit. Und wenn es in der Mittagspause ist, ne?
Das geht immer. Dafür kannst du dir immer mal 1-2 Minuten Zeit nehmen. Aber sobald du das tust, ändert sich der Fokus. Und wenn du das 2 Wochen tust, wird sich deine Lebensqualität massiv verändern. Du wirst komplett dich anders fühlen, weil einfach du mit einer neuen Wahrnehmung durchs Leben gehst. Und Wahrnehmung ist für unser Leben unglaublich wichtig. Und morgens stellst du dir die Frage, worauf freue ich mich heute?
Auch da gibt es, glaube ich, jeden Tag Punkte.
Natürlich. Du kannst dich immer auf etwas freuen.
Ja, richtig.
Du kannst dich, Schlimmste wäre vielleicht, wenn du dich ausschließlich nur auf den Feierabend freuen würdest. Ja, das wäre
aber selbst
keine gute Information über das, was du da tust. Ja.
Ja.
Aber grundsätzlich würdest du mit diesen zwei kleinen Fragen, würdest du deinen Fokus komplett auf andere Dinge richten und du würdest sehr viel mehr wahrnehmen, wie großartig die Dinge auch sein können. Das heißt nicht, dass wir negative Dinge übersehen müssen. Es gibt immer negative Dinge. Daran zu arbeiten ist unser Auftrag, die Dinge zu verbessern, überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, wie ist die Gewichtung? Ja? In deinem Leben sind vielleicht 5 Dinge nicht in Ordnung, aber 1000 Dinge sind in Ordnung.
Mhm.
Nur nimmst du sie wahr. Die 5, die nimmst du immer wahr. Aber was ist mit den 1000 Kleinigkeiten, die in Ordnung sind? Du siehst, wie dein Kind die Treppe hochgeht. Darüber kann man dankbar sein.
Ja, klar.
Ja, weil es gibt Kinder, die können das nicht, also zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder so etwas. Ja, das heißt, den Fokus einfach auf die positiven Dinge zu richten. Was gibt das Leben mir? Und nicht sich den ganzen Tag die Frage stellen, was nimmt das Leben mir? Diese grundlegende Einstellung ist unglaublich wichtig für alle Ergebnisse meines Lebens und natürlich insbesondere auch für die Gesundheit.
Darauf kommen wir gleich noch kurz noch der Hinweis, es gibt auch 3 Videos, die wir aufgezeichnet haben mit dir und einer Testperson. Da gibt's ganz konkrete Übungen, auch für den Büroalltag, für den Arbeitsalltag, wie man dann in dem Moment zu einem positiveren Mindsetting, zu einer mentalen Stärke finden kann. Sehr spannend, gibt's auf der Webseite der Heimatkrankenkasse. Und du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, auch das Thema Krankheit. Also erstmal, man kann vielleicht Krankheiten verhindern, wenn man positiver durch den Alltag geht. Mhm. Aber nun gibt's ja auch Menschen, die nun mal eine Krankheit haben. Und auch denen hilft es ja vielleicht in der Genesungsphase eher, wenn man positive Gedanken mit sich trägt.
Unbedingt.
Auch denen hilfst du.
Natürlich. Das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Ich würde nur gerne ein kleines Beispiel dafür geben, was diese Energie angeht, die durch bestimmte Gedanken erzeugt wird. Geh mal in ein Krankenhaus, als Besucher beispielsweise.
Riecht unangenehm schon mal.
Das ist das Erste. Du gehst zur Tür rein und unabhängig vom Geruch, selbst wenn der in Ordnung wäre, du gehst noch nicht 10 Meter in das Gebäude rein.
Nur Kranke.
Du spürst die negative Energie.
Total.
Ja. Dem kann sich niemand entziehen. Du läufst wie in ein Feld hinein.
Ja.
Aber stell dir vor, da liegen meinetwegen 200 Leute. Und die haben immer nur die Gedanken im Kopf. Schmerz, Krankheit, Tod, Angst und so weiter. Alles sehr negative Energien. 200 Leute produzieren solche Energien in ihrem Kopf. Da gehst du rein. Das geht weit über den eigenen Körper hinaus. Du kennst das, man geht in einen Raum und sagt, da ist dicke Luft.
Mhm.
Ja, was ist dicke Luft? Dicke Luft ist schlechte Energie. Da ist gestritten worden beispielsweise in einem Raum. Dann ist da eine schlechte Energie drin. Aber die Energie in einem Krankenhaus, wo 200 Menschen nur negative Dinge produzieren oder zumindest stark überwiegend produzieren, das fühlst du. Und dann guck mal, was Leute machen, die aus einem Krankenhaus rauskommen. Die gehen durch den Eingang raus und das Erste, was sie machen, ist ausatmen.
Ja.
Sie versuchen, diese negative Energie wieder loszuwerden. Warum erzähle ich das? Weil solche Energien herrschen überall. In dem einen Bereich sind sie sehr viel positiver und im anderen Bereich sehr viel negativer. Und egal, in welche Situation du hineinkommst, du spürst diese Energie. Das ist der Grund, warum wir uns an manchen Orten wohlfühlen und an manchen eben nicht wohlfühlen. Wir fühlen uns meistens da nicht wohl, wo viel negative Energie produziert wird. Nehmen wir das Großraumbüro, was du vorhin gesagt hast.
Mhm.
Da sitzen vielleicht 50 Personen, die den ganzen Tag irgendwie was machen, worauf sie keine Lust haben, die schlecht drauf sind, die deswegen natürlich auch negative Gedanken produzieren. Da gehst du raus, das ist ungefähr wie im Krankenhaus.
Ja, vor allem, die stecken sich ja untereinander an
mit ihrer
Einstellung.
Ja. Natürlich. Mhm. Wenn um dich herum nur negative Energie ist, dann bist du, selbst wenn du der Positivste und der Optimistischste bist, bist du richtig gefordert. Und du gerätst natürlich in dieses Fahrwasser und irgendwann kannst dich mitreißen.
Und mit welcher Einstellung geht man dann richtig ins Krankenhaus? Oder vielleicht noch einen Schritt vorher. Man bekommt die Diagnose. Dieser Moment, ich habe ihn noch nicht erlebt, aber es gibt ja so der Moment, da sagt der Arzt, setzen Sie sich, wir müssen reden.
Mhm.
Okay, und dann kommt irgendeine Diagnose.
Mhm.
In dem Moment, wie bleibt man denn da dann positiv und geht vielleicht sogar aus der Praxis raus und weiß, es werden Behandlungen folgen. Ich muss ins Krankenhaus. Ich muss operiert werden. So, wie kann man denn da dann noch positiv bleiben?
Also, es ist natürlich so eine Diagnose, wenn die ist erstmal ein Schock und wenn du dann natürlich erstmal ein bisschen schlecht drauf kommst, das ist vollkommen normal. Also da kannst du jetzt nicht mit irgendwelchen mentalen Tricks sagen, ja, das blende ich jetzt mal komplett aus. Mhm. Aber auch da kannst du dir natürlich bessere und schlechtere Fragen stellen. Die schlechteste Frage, die du stellen kannst, ist immer, warum ich? Ja? Warum hat's ausgerechnet mich erwischt?
Dann ist man automatisch in der Opferrolle.
Dann bist du in der Opferrolle.
Ja.
Ja? Und das tun natürlich viele. Viele gehen gerade, was das Thema Gesundheit und Krankheit angeht, in die Opferrolle. Und in der Opferrolle produzierst du negative Energien und das wird definitiv, das gibt's wissenschaftlich genug Belege dafür, wird definitiv dafür sorgen, dass es sehr viel schwieriger wird, wieder gesund zu werden, als wenn du mit positiver Energie aufgeladen bist. Deswegen ist die wichtigste Sache, welche Fragen stelle ich mir? Nicht, warum ich, sondern welche Frage stellt mir diese Geschichte? Ich habe eine Diagnose bekommen. Ja? Welche Frage steht dahinter? Welche Frage stellt mir gerade das Leben? Welchen Auftrag gibt mir gerade das Leben? Oder welche Herausforderungen? Ja? Ich habe einen guten Freund, der ist auf die Welt gekommen und hat keine Arme und keine Beine. So, und da muss man sich irgendwann fragen, warum ist das so? Ja? Und auch da kannst du dir fragen, warum ich? Also dir Frage stellen. Mhm. Aber du kannst auch fragen, was ist mein Auftrag? Ich habe mir diesen Auftrag irgendwie ausgesucht. Gut, diese Denke hat vielleicht nicht jeder. Aber diese Aufgabe ist mir zugeteilt worden. Was soll ich daraus lernen? Was ist mein Weg? Und was ist mein Auftrag daraus? Wenn ich mir diese Frage stelle, dann bin ich jetzt auch noch nicht derjenige, der das nur alles positiv sieht, aber ich bin derjenige, der sich konstruktiv mit der Situation auseinandersetzt.
Und vor allem die Herausforderung auch annimmt in dem Moment. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass manche Menschen auch direkt schon in dem Fall, wo mal was schief geht, daran zerbrechen, innerlich zusammenbrechen wie so ein Kartenhaus eigentlich. Ja. Und ich glaube, es ist ein bisschen abgedroschen, aber dieser Spruch, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Der ist ja ganz klar auch dann da wahrscheinlich richtig, ne?
Ja, und der Kampf beginnt eben damit, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Dass du dir die Frage stellst, was soll ich lernen? Ja, was ist mein Lernauftrag aus dieser Geschichte? Und wenn man sich diese Dinge anschaut, dann sieht man meistens auch relativ schnell die Lernaufgabe. Aber ich muss natürlich danach suchen, weil es ist immer so, wir finden meistens das, was wir suchen. Und wenn wir das Elend suchen, werden wir es finden. Und wenn wir aber einen Weg suchen, dann finden wir auch in der Regel einen Weg.
Gibt es eigentlich auch, nochmal vielleicht zum Sport, können wir nochmal kurz abbiegen, auch so mentale Übungen oder Sprüche, die man sich selbst vielleicht vorsagen kann, um den fiesen inneren Schweinehund zu überwinden. Das Beispiel jetzt gerade in der dunklen, kalten Jahreszeit passt ja immer gut. Man will eigentlich unbedingt joggen gehen am Tag. So, dann guckt man raus, mal regnet es, mal ist die Temperatur fast unter Null. Mhm. Es gibt ja immer gute Gründe. Ja?
Ja.
Dieser innere Schweinehund, kann man den mental mit mentalen Möglichkeiten überwinden?
Den überwindet man am ehesten damit, dass man wirklich genau weiß, warum man das macht. Ja, also diese Warum-Frage, die ist von extrem großer Bedeutung. Warum will ich das machen? Will ich das machen, um für mich selber etwas zu tun, um mich selber gut zu fühlen, um mir wichtige Impulse zu geben für meine Gesundheit, für mich und mein Leben? Dann ist die Motivationslage groß. Will ich das nur machen, damit ich ein bisschen besser in die Badehose passe oder in den Bikini, damit ich besser aussehe, damit andere mich mehr toll finden, dann wird es schwierig. Das heißt, es ist immer wichtig, warum mache ich das? Was ist die Grundlage? Und wenn es irgendetwas ist, was nicht etwas ganz, ganz Ursprüngliches mit mir selber zu tun hat, sondern wenn ich etwas tue, um irgendjemand anderem irgendetwas zu zeigen oder zu beweisen, dann habe ich diesen entscheidenden Unterschied. Es muss etwas sein, was mir wichtig ist, was mir wirklich von großer Bedeutung ist. Dann kann ich die Motivation finden. Aber wenn es irgendwelche Oberflächlichkeiten betrifft, die nur aus meinem Ego herauskommen, aus dem vielleicht auch mangelnden Selbstwertgefühl heraus, dann wird es schwierig, weil das hat keine Kraft. Die meiste Kraft hat wirklich das Tiefe, was aus mir kommt.
Und aber auch vielleicht jemand mit Minderwertigkeitskomplexen oder einem mangelhaften Selbstwertgefühl, auch der kann sich ja schon langsam rausarbeiten aus seinem mentalen Tief, nehme ich an.
Natürlich, da würde ich aber erstmal schauen, warum fühlt er sich eigentlich minderwertig? Warum fühlt er sich nicht großartig, so wie er vielleicht sein kann. Was ist da passiert? Was ist im Laufe seines Lebens passiert? Wo hat man ihm das genommen? Vielleicht auch, oder wo hat er es sich nehmen lassen, was die vielleicht noch bessere Fragestellung ist. Also, dass man dann wirklich guckt, wo ist mir eigentlich das Selbstwertgefühl verloren gegangen und urwüchsig dann an diesem Selbstwertgefühl wieder zu arbeiten, anstatt durch irgendwelche Äußerlichkeiten das zu kompensieren oder versuchen zu kompensieren, weil das wird auch nicht klappen.
Das ist ja genau der Typ, der jeden Tag ins Fitnessstudio geht, weil er die Ex-Freundin ihn verlassen hat, um dann noch besser auszusehen, noch mehr die noch anderen Frauen jetzt zu beeindrucken. Wahrscheinlich ist das genau der falsche Weg, darum trainieren zu gehen, sondern eher um an sich selbst zu arbeiten. Vielleicht eher, weil es Spaß macht.
Ne? Wenn du deswegen trainierst, dann wirst du vielleicht irgendwann dein Trainingsziel erreicht haben und dann wirst du feststellen, oh, das Gefühl, was ich gedacht habe, jetzt haben zu können, das habe ich gar nicht. Ja, und dann ist das ein Hinweis darauf, du musst da mal ein bisschen näher hinschauen. Du musst mal ein bisschen tiefer in dich reinschauen. Das ist wie auch, ich kaufe mir ein tolles Auto, ein tolles Haus, um irgendetwas zu kompensieren. Natürlich, wir haben alle unsere kleinen Zipperlein, was das Selbstwertgefühl angeht. Ja,
ja, und schönes Auto ist ja auch nicht schlecht.
Ja, genau. Also ich will das gar nicht schlecht machen. Ich will auch gerne ein schönes Auto fahren. Aber man muss wissen, warum. Tue ich das, um mein vielleicht schwaches Selbstwertgefühl zu kompensieren, oder tue ich es vielleicht nur aus Freude an dieser Sache?
Ja.
Das ist ein großer Unterschied. Ja? Weil wenn ich versuche, es zu nutzen, um etwas zu kompensieren, wird immer das Gleiche passieren. Ich werde feststellen, es kompensiert es eben nicht. Kurze Zeit, nachdem ich das hatte, hat es seinen Wert und seinen Reiz verloren und ich bin immer noch bei meinem nicht so starken Selbstwertgefühl kriege wieder den Hinweis, vielleicht dort mal ein bisschen genauer hinzuschauen.
Abschließende Frage, wie wichtig sind Ziele im Leben und inwieweit muss man die auch immer wieder anpassen, wenn man irgendwas erreicht hat? Oder kommt irgendwann der Moment, wo man mental so gut aufgestellt ist, dass man einfach den Status quo halten sollte und dann genau mit diesen Warum-Fragen arbeitet, warum mache ich das jeden Tag wieder und dann sich so mental über Wasser hält.
Ja, also um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, Ziele sind natürlich wichtig. Aber stell dir vor, ein Ziel, das ist das, wofür tue ich etwas. Und das wollen wir jetzt mal symbolisieren mit einem Turm. Du möchtest einen großen Turm bauen. Dein Ziel ist groß, dein Wofür ist groß. Aber je größer der Turm werden soll, je höher er werden soll, umso tiefer muss das Fundament in die Erde reichen.
Ja.
Und das Fundament ist das Warum. Wenn dein Warum geklärt ist, was ist mein Auftrag, was ist meine Lebensbestimmung, worum geht es mir wirklich? Wenn das geklärt ist, dann darfst du ganz große Türme bauen. Das heißt, Ziele sind wichtig und ich bin weit davon entfernt, gegen Ziele zu sein. Aber die eigentliche Reihenfolge ist die, zuerst kommt die Warum-Frage. Warum tue ich etwas? Und das muss etwas mit Liebe zu tun haben. Das ist ganz wichtig, mit der Liebe zum Tun. Vielleicht sogar mit der Liebe zu sich selbst, weil viele Menschen gehen viel zu schlecht mit sich selber um.
Ja, selbstkritisch.
Ja? Ja, auf dem Warum kann ich eine Vision aufbauen, eine Lebensvision. Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Und aus dieser Lebensvision heraus können Ziele generiert werden, Ziele definiert werden. Und dann sind Ziele stark und dann haben sie auch Kraft. Aber ohne das Warum haben sie keine Kraft. Und wenn das Ziel da ist ohne das Warum und es kommt irgendetwas dazwischen, irgendwo wird es schwierig, dann sind wir schnell wieder weg und machen irgendwas anderes. Nietzsche hat mal gesagt, wer ein ausreichend starkes Warum hat, kann fast jedes Wie ertragen. Daran kann man erkennen, ob das Warum stark ist. Wenn die ersten Schwierigkeiten, die ersten Hürden, die ersten Steine im Weg kommen, dann wird derjenige, der kein kraftvolles Warum hat, wird sofort einen neuen Weg suchen. Und der ein starkes Warum hat, der wird irgendeine Möglichkeit suchen, diese Hürden zu überwinden.
Thomas Baschab, ein wirklich sehr spannendes Gespräch. Mentale Stärke, sie ist so wichtig im Alltag und man kann sie trainieren. Das ist so die gute Nachricht aus unserem Gespräch vielleicht. Und die Warum-Frage, warum man diesen Podcast hören sollte, ist dann auch hoffentlich mal wieder beantwortet worden. Ein sehr spannendes Gespräch. Diesen Podcast gibt es überall zu abonnieren. Apple Podcast, Spotify, Deezer, wo auch immer ihr uns hört. Empfehlt uns auch gerne weiter. Und in einem Monat gibt es hier die nächste Folge. Vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr spannend.
Gerne.